Noch einmal der 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Als Thema über den 1. Timotheusbrief könnte man schreiben, die Christusbotschaft in der Verkündigung und im Leben der Gemeinde. Diese Christusbotschaft soll bewahrt bleiben, soll intakt bleiben, soll rein bleiben und soll verkündet werden in Verantwortung. Um noch einmal zu wiederholen, im ersten Kapitel geht es um einen Auftrag am Evangelium. Dort in den Versen 2 bis 11 handelt es um den Auftrag, der Timotheus erteilt worden ist. In diesem Teil lesen wir zuerst in Vers 3 darüber, dass dieser Auftrag einmal erteilt worden war. Daran wird erinnert. Und wenn wir Vers 2 hinzuziehen und den Anfang von Vers 3, lernen wir etwas über die Ausrüstung zu diesem Auftrag. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn, so wie ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben. Demgemäß gibt es Gnade, gibt es Barmherzigkeit, gibt es Frieden. Also, keiner von uns hat eine Entschuldigung, seinen Dienst, wo immer der Herr ihn hingestellt hat, nicht in aller Treue zu verrichten. Es ist genügend Gnade da, aus der Barmherzigkeit unseres Herrn und im richtigen alttestamentlichen Sinne Frieden, im Frieden Gottes, das heißt im Gedeihen des Friedens Gottes zu handeln. Drittens haben wir etwas in den Versen 3 und 4, Ende 3 und Vers 4, etwas über das Wesen des Auftrages, damit du einige anweisen möchtest. Wir sprachen davon, dass Gebieten zu eng wäre. Es geht hier um die ganze Evangeliumsbotschaft, die verwaltet werden soll, um die Fortführung der Reich Gottes Arbeit im Gesamten. Diese wird wahrgenommen in diesem Zusammenhang von Paulus und Timotheus, die beide Missionare sind, keiner von ihnen Pastoren oder Hirten von Gemeinden. Und diese wiederum wollen andere anleiten, sodass sie wiederum Verantwortung übernehmen können. Und so geht es dann weiter. Damit du einige anweisen möchtest, nicht etwas anderes zu lehren, noch sich Legenden und unendlichen Geschlechtsregistern zu widmen, was mehr zu Infragestellungen beiträgt, als zur Verwalterschaft Gottes, die im Glauben wahrgenommen wird. Sobald man von der Schrift abweicht, lernt man, Infrage zu stellen. Wenn man bei der Bibel bleibt, lernt man zu fragen, lernt man Fragen zu stellen. Ein großer Unterschied. Dann lernt man, im Vertrauen Fragen zu stellen, im Vertrauen zu handeln. Viertens haben wir in diesem Text 2 bis 11 etwas über das Ziel des Auftrages, der Timotheus anvertraut wurde. Dieses Ziel wird gekennzeichnet als Liebe. Das Ziel der Anweisung, das heißt des großen Auftrages am Evangelium, ist Liebe. Eine Liebe, die aber näher gekennzeichnet wird. Diese Liebe ist die Hauptsumme der ganzen Schrift, das, was Gott von uns fordert, und sie wird näher gekennzeichnet. In Vers 5, das Ziel der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Darüber unterhielten wir uns heute Morgen. Wir kommen zu den Versen 6 und 7 in diesem Abschnitt und stellen die Frage, wer erreicht dieses Ziel der Liebe nicht? Das ist die Frage, die in den Versen 6 und 7 beantwortet wird. Ein kleiner Wink für das Bibellesen. Wollen wir die Schrift verstehen, gilt es immer wieder, Fragen zu stellen, die in einem gewissen Textabschnitt beantwortet werden. Wenn wir einen Text lesen, stellen wir einmal die Frage, die dort beantwortet wird. Das scheint etwas rückwärtsgehend zu sein, aber es ist eine Hilfe. Und das machen wir hier. Wer erreicht dieses Ziel nicht, darüber spricht Paulus hier. Was sagt er davon? Von welchen Dingen, wir nehmen also Bezug, oder er nimmt Bezug auf Vers 5, von welchen Dingen etliche, die das Ziel verfehlten, weggewendet wurden, zu gehaltlosem Worte machen, wollen Gesetzeslehrer sein und begreifen weder, was sie sagen, noch das, worüber sie so sichere Behauptungen machen. Es gilt einmal etwas demütig zu werden, etwas bescheiden und auch zuzugeben, dass man irren kann. Und etwas unsicher zu werden an einigen Stellen. Wir sind manchmal zu schnell mit unseren Schlussfolgerungen und Behauptungen. Von dem Wort im Grundtext, das der Wiedergabe, die das Ziel verfehlten, diesem Ausdruck zugrunde liegt, schreibt Professor Beck. Also, was ist zu sagen über dieses Wort im Grundtext, das so hier wiedergegeben worden ist, das Ziel verfehlen? Er schreibt, es heiße eigentlich, das Ziel zu verfehlen, abzuirren, und bezieht sich darauf, sagt er, dass die in Vers 5 charakterisierte Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungeheucheltem Glauben, dass diese Liebe in Vers 5 charakterisiert eben als Zielpunkt aller wahren Lehrpraxis angegeben ist. Davon sind die Irrlehrer abgekommen. Das Wort Ziel steht nicht so in diesem Text, in Vers 6, aber es liegt in der Bedeutung des Wortes. Das heißt, das Wort bedeutet nicht zu treffen. Das heißt, ein Ziel nicht zu treffen. Und dabei fragt man sich natürlich, was haben sie nicht getroffen? Wo haben sie daneben getroffen? An welcher Stelle? Nun, da Vers 6 die Fortsetzung von Vers 5 ist, denken wir an das Ziel aller Reichgottesarbeit, die dort angegeben ist. Diese Liebe als Ziel der Wortverkündigung. Dieses Ziel haben sie verfehlt. Sie haben nicht das richtige Ziel gehabt, oder sie haben es gehabt und haben es nicht getroffen, weil diese Liebe vielleicht bei ihnen nicht dieser Art gewesen war. Auf jeden Fall sind sie von der Schrift abgewichen. Also, es gibt solche, die dieses Ziel nicht erreichen. Jeder Reichgottesarbeiter sollte sich fragen, warum er nicht dieses Ziel erreicht. Jeder sollte sich Rechenschaft darüber geben, ob dieses sein Ziel ist oder ob er ein anderes Ziel hat. Vor Jahren nahm ich teil an einer Rüstwoche in Österreich. Und der Kollege, der mit mir diente, hielt einen Vortrag, oder mehrere wohl, aber in einem Vortrag sagte er Folgendes. Er war richtiger Evangelist und sprach über Evangelisation. Es gibt Evangelisten, sagte er, die evangelisieren aus Liebe zu Jesus. Es gibt Evangelisten, sagte er weiter, die evangelisieren aus Liebe zur Statistik. Das ist ein anderes Ziel. Das ist ein Eigenziel. Das heißt, man möchte Zahlen sehen. Wie viele kamen? Wie groß waren die Versammlungen? Ich habe es immer wieder erlebt bei Gebetsgemeinschaften vor einer Versammlung. Es wurde geradezu gefleht, oh, dass die Leute doch kommen möchten. Und dann in der Versammlung wird gebeten, zu einzuladen. Laden Sie ein zu den Versammlungen. Als ob man Sünder zuerst transportieren müssten, irgendwohin, damit sie dort das Evangelium hören müssten. Die Schrift lehrt uns aber etwas anderes. Nicht der Nichtchrist muss versetzt werden von seinem Ort zu einem anderen Ort, um dort das Evangelium zu hören. sondern der Christ wird versetzt von dem Ort, wo er sich befindet, dorthin, wo der Sünder sich befindet. Er soll zu ihm gehen, nicht den Sünder herholen. Hier kommst du her, ich möchte dir etwas sagen. Also nicht das Kommen ist so wichtig, sondern das Gehen. Und weshalb wird hingehen? Es geht nicht um die Zahl. Wenn man an Zahlen denkt, dann kann man sehr enttäuscht werden, auch wenn man die Bibel liest. Jesaja fragt, nachdem er gerufen worden ist, wie lange, Herr, soll er dienen? Hier bin ich, sende mich. Er wird gerufen. Ihm wird ein Auftrag gegeben. Wie lange, Herr? So lange, bis das Land wüst ist. Das ist eine Aussicht, ja? Bis niemand mehr da ist. Das kann auch das Ergebnis der Wortverkündigung sein. Das Ziel wird nicht immer erreicht, aber es soll nicht bei uns die Schuld liegen. Unsere Schuld wollen wir abgetragen haben in der Treue zu Jesus Christus. Und wenn dann Menschen sich gegen ihn entscheiden, dann tragen wir nicht mehr die Verantwortung. Paulus sagt, ich bin rein von eurem Blut. Ich habe es euch erzählt. Wenn ihr weggehen wollt, das ist eure Entscheidung. Er leidet darunter, dass wenn er Christus verkündet, einige sich von ihm abwenden. Er leidet darunter. Er hätte gern, dass Menschen gerettet würden, dass sie zur Liebe für Jesus, zu Jesus kämen. Aber es ist nicht gegeben. Wir lesen weiter. Wer erreicht das Ziel wohl? Diese Frage wird in den Versen 8 bis 11 beantwortet. In einem längeren Abschnitt. Aber wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist, die Weisung Gottes, wenn einer es gebraucht, wie es dem Gesetz entspricht. Dieses wissend, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht eingeführt ist, für Gesetzlose aber und Ungebändigte, Ehrfurchtslose und Sünder, solche, die unheilig und verkehrt sind und solche, denen nichts heilig ist, Vaterschläger und Mutterschläger, Mörder, solche, die sich der außerehelichen Geschlechtsverbindung hingeben, Homosexuelle, solche, die Menschen in Knechtschaft führen, Lügner, Meineidige, und das sonst der gesunden Lehre zuwider ist. Nach der guten Botschaft der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit der ich betraut worden bin. Ein Satz. Nun, bei solchen langen Sätzen, dann will uns der Atem ausgehen. Jetzt müssen wir noch einmal Atem holen und einmal nachdenken, was hat er denn hier gesagt? Einmal, wenn wir das Ziel erreichen wollen, das der Verkündigung des Evangeliums gestellt ist, dann werden wir etwas wissen müssen. An dieser Stelle, sagt Paulus, sollte man wissen, wie mit dem Alten Testament umzugehen ist. Überhaupt sollte man wissen, wie man mit der Schrift umgeht. Denn wenn man das Ziel erreichen will, muss man die richtigen Mittel gebrauchen. Und das Alte Testament ist nun eben der größere Teil unserer Bibel. Und es gehört also dazu, dass man weiß, wie mit diesem Alten Testament der Vorgeschichte des Evangeliums umzugehen ist. Wir müssen die Gewissheit des Paulus und des Timotheus kennen, die sagten, wir wissen. Was? Wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist. Ja, was täten wir ohne das Gesetz? Hätten wir nur das Neue Testament, was täten wir? Eine ganze Menge von Evangelium liegt im Gesetz. Und wir würden eine gekürzte Botschaft haben, denn das Neue Testament setzt das Alte Testament geradezu voraus, nimmt immer wieder Bezug darauf. Es ist hier ein Kontrast zwischen der Gewissheit von Vers 7, wo es heißt, diese Lehre, die etwas anderes lehren als das Evangelium, das Paulus und Timotheus verkünden, Diese wollen Gesetzeslehrer sein, aber sie wissen nicht Bescheid über das, worüber sie Behauptungen machen. Also, sie haben eine falsche Gewissheit. Paulus und Timotheus haben eine gerechtfertigte, so wie es in Vers 8 heißt. Wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist, auch wenn man es falsch gebraucht. Das heißt nicht, dass es nicht zu gebrauchen wäre. Sind wir davon überzeugt? Das ist die Frage an uns. Sind wir davon überzeugt, dass das Gesetz gut ist? Oder reden wir, sprechen wir abschätzig vom Gesetz? Wie sprechen wir über Menschen, die gesetzeskonform leben möchten? Tun wir sie ab als gesetzlich, auch wenn sie verkehrt handeln? Wie, welche Haltung bringen wir ihnen entgegen? Das ist die Frage. Wissen wir, wie mit dem Gesetz umzugehen? Ich befürchte, dass viele Christen diesen Satz nicht sagen können. Wir wissen, dass das Alte Testament mit allen seinen Geboten, mit allen seinen Aussagen trefflich ist, gut ist. Für uns, die wir im Evangelium stehen. Das muss einmal tief in die Seele hinein, damit wir davon überzeugt sind, jedes Wort im Alten Testament ist trefflich, um zu treffen. Um dieses Ziel zu erreichen, damit Gott liebt, damit man Gott liebt, von ganzem Herzen. Reinem Gewissen und so weiter. Welche Beziehung haben wir zum Alten Testament? Bevor ich meinen Dienst hier in Europa aufnahm, ich war ein junger Verkündiger des Wortes Gottes, meine Frau und ich waren jung verheiratet, ich diente in einer ganz kleinen Gemeinde im Norden unserer Provinz in Kanada. Ich komme eines Tages zum Gemeindehaus und eine Schwester ist da. Und wir hatten zuerst ein Bibelstudium, bevor dann der Predigtgottesdienst begann. Und in diesem Teil des Jahres waren vorgesehen Texte aus dem Alten Testament. Und sie konnte damit nicht viel anfangen und fragte, warum müssen wir nun alttestamentliche Texte haben? Sie spricht als einer für viele, nicht wahr? Was soll ich da mit diesem Alten Testament? Und dann kommt noch dieser Einwand, da ist der harte Gott, da ist viel Blutvergießen und so weiter, der lieblose Gott, erst im Neuen Testament würden wir einem liebenden Gott begegnen und so weiter. Ich befürchte, da hat man noch nicht weit gelesen im Alten Testament. Denn gerade dort ist von der großen Liebe und Gnade Gottes die Rede. Dort lernt man unseren Gott wirklich kennen. Im Alten Testament. Viel mehr als im Neuen Testament. Und wenn man das nicht hinnehmen kann, dass Rache gewünscht wird über die Sünder, dann hat man sein eigenes Wesen und seine eigene Rebellion gegen Gott noch nicht verstanden. Dann hat man noch nichts verstanden von dem Wesen des Menschen. So tief sitzt unsere Sünde. Wir nehmen den geringsten Anlass, um Gott und seinem Wort Vorwürfe zu machen. Eines Tages wird das alles zutage getragen werden, vor aller Welt. Und Gott wird bei jedem einzelnen der Milliarden von Menschen gerechtfertigt dastehen. Ja. Also, haben wir den Mut, Gottes Gebote dem heutigen Menschen zu sagen? Eine weitere Frage. Oder werden wir ausweichen, wenn es heißt, das darfst du nicht sagen? Eine ernste Frage. Suchen wir da die stilleren, unsichtbaren oder weniger sichtbaren Schleichwege, um unsere Aufgabe wahrzunehmen? Wir müssen uns nicht gerade dem Feuer des Märtyrertodes stellen, freiwilligerweise. Wir dürfen auch mal fliehen, das steht im Worte Gottes. Aber, wie ich Luther zitierte, wir dürfen nicht dort ausweichen, wo Gott uns dem Kampf stellt. Da müssen wir stehen und kämpfen. Sonst können wir angeklagt werden als Feiglinge. Wir müssen also die Gewissheit des Paulus haben, dass Gottes Wort auch im Alten Testament treffend und trefflich ist. Zweitens, wir müssen wissen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, das Paulus uns in Vers 5 steckt, wie das Gesetz zu gebrauchen ist. Das beschreibt er 8 Mitte bis Vers 10. Er sagt zuerst, es ist nicht für einen, der gerecht ist. Warum nicht? Nun, weil er schon da ist, wohin das Gesetz uns bringen will. Er ist schon da. Er ist schon am Ziel. Er ist schon gerecht. Er ist schon das, was das Gesetz sagt, dass er sein soll. Er hat das ganze Gesetz erfüllt. Er hat das ganze Soll erfüllt. Er hat alles getan, was zu tun war, und nichts von dem, was verboten war, hat er getan. Warum nicht? Weil einer für ihn gerade steht. Deshalb. Jesus Christus hat das ganze Gesetz erfüllt. Was war das für ein Gesetz? Das war ein Gesetz, das vorschrieb, wie man zu leben hatte. Und dieses Gesetz hat Jesus erfüllt. Aber das Gesetz sagte noch mehr. So wie wir ein Strafgesetzbuch haben, so hatte es auch solche Gebote im Alten Testament. Wer also die Vorschriften nicht einhielt, für den gab es andere Punkte, andere Gesetze. Der musste so und so bestraft werden. Letztendlich galt die Todesstrafe einem jeden, der auch nur ein Gebot im Leben übertreten hatte. Verflucht sei jeder, ohne Ausnahme, sei jeder, der nicht bleibt, immerzu, in allem, das geschrieben steht, es zu tun. Das heißt, wer das ganze Gesetz hält, sagt Jakobus, und an einem Punkt einmal fehlt, der ist des Todes schuldig. Nicht nur das, er ist des ganzen Gesetzes schuldig. Mit diesem Wort durfte ich einmal einem etwa 90-jährigen Mann helfen. Er erschien in unserer Evangelisation an einem Abend. Er war der Vater einer Schwester in der kleinen Gemeinde, die diese Evangelisation veranstaltete. Nun, ich hatte die Gewohnheit, einen Christen zu bitten um das einleitende Gebet am Anfang. Aber es waren sehr wenige Christen. Und bevor die Versammlung anfing, fragte ich diesen alten Mann, ob er Christ sei. Ja, also ich freute mich, hier habe ich noch einen Beter. Und prompt rief ich ihn auf, als die Versammlung begann, so und so wird mit uns beten. Er saß dort, ganz vorne links. Glücklicherweise für ihn, ja, und auch für mich eigentlich, denn er sagte, was die meisten wohl nicht hören konnten, flüsterte geradezu, ich kann nicht beten. Nun ja, dann habe ich gebetet. Aber dann, am nächsten Morgen, morgens am Vormittag, etwa 9 Uhr, glaube ich, war es, hatten wir Bibelstunde. Und die Männer kamen von der Arbeit, so wie sie waren. Einige von ihnen waren Maler. In ihren Kleidern kamen sie, machten Pause und kamen zur Bibelschule. Stunde. Es war herrlich. Und jetzt erschien der alte Mann. Er sagte zu seiner Tochter, bevor er ging, ich muss den Jansen sprechen. Nun, er ging. Und hinterher haben wir gesprochen. Und es stellte sich heraus, er war ein guter Mann. Ihm war kaum etwas vorzuwerfen. Er hatte einen guten Ruf, wie man so damals sagte, ein senkrechter Bürger. Ja? Ein Mann, der sich zeigen konnte mit seiner Frömmigkeit. Wie will man jetzt einen solchen fangen für Jesus? Denn er fühlt sich wie die Seife im Bad, ja? Die sich nicht greifen lässt. Immer schlüpft er so durch wie ein geölter Fisch. dann muss man die Schrift gebrauchen, um ihn einzuzäunen. Paulus sagt, das Gesetz treibt zu Christus. Ja. Ich kam mit den 10 Geboten. Eingehalten, eingehalten, eingehalten. Und an einer Stelle habe ich ihn gefangen. Sind Sie immer lieb gewesen mit Ihrer Frau? Nein. Nun, das ist fast kein Mann, nicht wahr? Welcher Mann ist schon immer, ohne Ausnahme, jeden Tag, so lieb gewesen, wie er hätte sein sollen? Jetzt hatte ich ihn eigentlich, aber wie verfährt man jetzt? Jetzt sagte ich zu ihm, in der Bibel steht geschrieben, also er war lieblos gewesen, das muss er zugeben, ja? Er war lieblos gewesen. Und das ist ja, was das Gesetz fordert, Liebe. Und an dieser Stelle war er nicht liebevoll gewesen, wie die Schrift es verlangt. Und dann teilte ich ihm mit, was Gott sagt. Gott sagt, wenn jemand ein Gebot nicht hält, dann ist er des ganzen Gesetzes schuldig. Und ich teilte ihm einfach mit in Liebe, Sie sind ein Mörder. Sie sind ein Ehebrecher. Sie sind in Gottes Augen ein Dieb. Und wissen Sie was? Der Mann glaubte mir. Das heißt, er glaubte Gott. Er nahm das an. Und dann stellte er die berühmte Frage, was muss ich denn tun? Ja. Das war so wohltuend, einen alten Mann, der Jahre der Frömmigkeit hinter sich hatte, zu sehen, dass er bereit war, nach den Vorschriften Gottes zu kommen. Und nicht nach seinen eigenen Vorstellungen. Da hat er alle seine Vorstellungen aufgegeben und kam wie ein Sünder. Und dann ist die Strecke kurz, ja? Nur ein Schritt und er war bei Jesus. Einige Wochen oder einige Monate vielleicht später war er beim Herrn. Die Veränderung war groß in seinem Leben. Und die Veränderung, als er dann seinen Wohnsitz veränderte, war noch größer natürlich. Ja, das Gesetz ist gegeben, für Gesetzlose. Wer sind Gesetzlose? Entschuldigung, ich hatte gesagt, das Gesetz ist nicht für einen Gerechten. Also, das Gesetz teilt uns mit, dass wir Ungerechte sind. Aber wenn wir Gerechte geworden sind in Christus Jesus, dann natürlich ist das Gesetz nicht mehr für uns da. Aber was mir auffällt, ist die Liste hier. Sondern für wen? Jetzt passen wir auf, das Gesetz ist für Gesetzlose. Aha. Jetzt braucht es doch ein Gesetz. Eben hat er gesagt, es ist nicht für Gerechte. Ist er also gesetzlos, wenn es nicht für ihn ist? Wie stellen wir uns das vor? Jetzt haben wir einen Gerechten und Paulus sagt, das Gesetz ist nicht für ihn. Wie wollen wir ihn jetzt beschreiben? Als jemand ohne Gesetz, weil er das Gesetz gar nicht, jetzt nicht hat. Es ist nicht für ihn, sagt Paulus, sondern für einen Gesetzlosen. Aber er ist doch jetzt gesetzlos, oder? Interessante Formulierungen, nicht wahr? Jetzt sind wir gezwungen zu fragen, was meint Paulus? Wir dürfen nicht jetzt allzu schnell sagen, Paulus, du hast dich ein bisschen versprochen. Keineswegs. Er hat lange überlegt, was er sagte. Das war Gespräch gewesen jener Zeit, allzu lange. Er hatte viel zu viel zu tun gehabt mit dieser Frage. Das war das große Thema gewesen in der Apostelgeschichte 15. Welche Rolle spielt denn das Gesetz? Es ist nicht für einen Gerechten, weil der Gerechte nach dem Gesetz gerecht ist. Er braucht das Gesetz, um gerecht zu sein. Warum? Weil Gott Jesus hat leiden lassen, dem Gesetz entsprechend. Das Gesetz war die Grundlage von Golgatha. Wegen des Gesetzes musste Jesus Christus sterben. Verflucht sei Jesus. Paulus zitiert Altes Testament, wenn er den Galatern Evangelium verkündet. Das heißt, der Gerechte befindet sich auf dem Boden des Gesetzes Gottes. Gott hat für ihn alles getan, was es zu tun gilt, aber eben das Gesetz ist der bleibende Maßstab, das Fundament, auf dem Gott urteilt. Er selbst hat es gegeben, es ist sein Maßstab. Er sagt, nach diesem Maßstab werde ich Leute in den Himmel nehmen. Wer dieses Gesetz einhält, der wird leben, nie sterben. Natürlich konnte Jesus sagen, wer von euch hält das Gesetz? Mit anderen Worten, sie waren alle des Todes schuldig. Er war ausgenommen. Niemand konnte ihm etwas zeigen, wo er gefehlt hatte. Wir dürfen nicht vergessen, dass das alttestamentliche Gesetz die Grundlage ist, die Gott selbst gegeben hat, aufgrund wovon er urteilen wird auch im jüngsten Gericht. Römer Kapitel 3. Wie sonst könnte Gott die Welt richten? So wird er richten, aufgrund des Gesetzes. Aber der Gerechte, der das Gesetz in Christus erfüllt hat, dem stellt das Gesetz keine weiteren Ansprüche, weil er ans Ziel gekommen ist. Er ist gerecht. Aber solche, die ohne jegliches Gesetz leben wollen, das heißt, die Gottes Wort nicht annehmen, denn Gott hat das Gesetz gegeben, es ist sein Wille, offenbart in Schriftform. Und wenn sie gesetzlos sein wollen, dann lehnen sie den Geber des Gesetzes ab, zusammen mit allem, was er gesagt hat. Und gerade für die ist es gegeben. Und wenn auch Menschen gesetzlos zu sein scheinen, gilt es, ihnen das Gesetz zu predigen, damit der Heilige Geist eine Gelegenheit bekommt, ihnen ins Herz zu reden. Damit wir treffen können und das Ziel erreichen können. Denn über das Wort Gottes wird er überführt, damit er zur Liebe zu Christus kommen kann. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus, damit man Buße tun kann, gerettet werden kann. Für Gesetzlose und Ungebändigte, Wilde. Wir sind nicht mehr häuslich wie die Taube. Wir sind wild. Schlagen über die Stränge, sagt man. Ja. Wir gehen unseren eigenen Weg. Jeder geht seinen eigenen Weg. Jesaja 53, Vers 6. Alle gehen in die Irre. Für Ungebändigte. Und jetzt kommt ein Wort, Ehrfurchtslose. Ein Wort, das im Alten Testament viel gebraucht wird. Luther übersetzt dort Gottlose. Andere Übersetzungen gebrauchen vielleicht Frevler. Ich habe längere Zeit gesucht nach einem guten Wort, das Hebräische zu übersetzen. Und bis ich auf die Idee kam, im Neuen Testament einmal zu suchen, wo wird Altes Testament zitiert, das dieses Wort enthält, und fand einen Text bei Petrus. Und Petrus übersetzt es mit Ehrfurchtslose. Auch im Psalm 1. Der Weg der Gottlosen, das heißt der Weg der Ehrfurchtslosen. So hat das Neue Testament dieses Wort aufgefasst. Menschen, die keine Furcht vor Gott kennen. Das sind die Frevler, das sind die Gottlosen. Für solche ist das Gesetz gegeben, damit sie Gott bewusst werden, damit sie eine Ehrfurcht vor Gott bekommen. Denn in der Begegnung mit dem Reden Gottes gewinnt man die Furcht Gottes, die Kenntnis Gottes. Und Sünder, solche, die unheilig und verkehrt sind, beides wohl zusammen in einem Wort, aber das Wort kann weder mit nur heilig oder verkehrt übersetzt werden, wir brauchen beides. Unheilig, das heißt, sie sind nicht Gott zugeordnet, sind von ihm abgeirrt, gehen ihren eigenen Weg, verkehrt, handeln also nicht nach dem geraden Weg des Gesetzes. Unmoralisch. Und solche, denen nichts heilig ist. In den 60er Jahren passierte sehr viel an den Universitäten und so weiter. Es waren die Jahre, besonders der Höhepunkt in 68, es waren die Jahre, in der es an den Universitäten brannte und viele Krawalle da waren und so weiter. Und als in Montreal die Gewalt losbrach und viel zerstört wurde, fragt ein Journalist, ist denn nichts mehr heilig? Hat man denn keinen Respekt vor irgendetwas? Einfach so demolieren, das war ihm aufgefallen, so sinnlos. Ja, das ist die Sünde. Wenn man von Gott weggeht, dann verliert man die Achtung vor allem, das Gott geschaffen hat. Nichts ist mehr wertvoll. Dann ist alles gleichgültig und gleichgültig. Das ist der Sozialismus der Werte, die vollkommene Einebnung, sprich in den Staub treten. Wer Gott verachtet, das ist die logische Folge. Der wird dahin kommen, dass er alles andere verachtet. Das Leben, die Materie, nichts ist mehr heilig, etwas Besonderes, etwas Schonungswürdiges, etwas, das im Raum stehen sollte, als geachtet. Das lernt man zu kennen, wenn man Gott kennt. Warum begegnen wir einander mit Respekt? Das haben wir bei Gott gelernt. Warum pflegen wir unsere Gärten und so weiter, die Äcker? Das haben wir in der Bibel gelernt. Das kam durch das Evangelium. Vor Jahren hat man uns gezeigt, den Unterschied in den Dörfern, wo die Gottesfürchtigen wohnten und wo die anderen wohnten. Und es fielen die Augen. In einer Zeit, als es noch nicht so selbstverständlich war. Es war nicht so viel Geld und es brauchte Arbeit, um zu pflegen. Wir reisten sehr viel, unser Dienst ist fast immer mit Reisen verbunden gewesen. Und dann war es augenfällig, wo solche wohnten, die Gott fürchteten. Da sah es sauber aus, gepflegt. Und dann kam man in ein anderes Dorf oder eine andere Stadt und da sah es wieder anders aus. Oder man kam in ein anderes Land. Es besuchte uns einmal ein Kollege aus einem anderen Land. Wir hatten eine Konferenz gehabt und wir fuhren durch den Schwarzwald. Und er war so begeistert. So sieht es aus, wenn man arbeitsam ist. Ich weiß nicht, welches Wort er gebraucht, aber er sah den Kontrast mit seinem Land. So sieht es aus, wenn das Evangelium da ist. Einigermaßen Gottesfurcht. Nichts heilig ist, Vaterschläger und Mutterschläger, Mörder, solche, die sich der außerehelichen Geschlechtsverbindung hingeben, jeder Art, Homosexuelle, solche, die Menschen in die Knechtschaft führen, jeder Art, es gibt mehrere Arten von in die Knechtschaft führen, Lügner, Meineidige, bis dahin die Liste. Da in der Endzeit, bevor Jesus kommt, die Sünde zunimmt und zweitens, da das Gesetz für Sünder ist, haben wir auch das Gesetz zu predigen, bis Jesus kommt. Den Willen Gottes, nämlich in Bezug auf Gut und Böse. In unserer Zeit, wo die Gesetzlosigkeit so stark zunimmt, haben wir das Gesetz Gottes, Menschen ins Bewusstsein zu rufen. Paulus führt weiter aus in diesem Text, dass die gesunde Lehre eigentlich der Maßstab ist. Wie kommt man ans Ziel, indem man das Gesetz in rechter Weise gebraucht? Aber wo liegt jetzt die Orientierung? Wie gebraucht man das Gesetz richtig, dem Evangelium gemäß? Das Evangelium, ihm gemäß. Gesunde Lehre, das heißt die Lehre des Evangeliums, der Christusbotschaft, ist der Maßstab für den Umgang mit dem Alten Testament. 10 Ende und 11 Anfang. Und das sonst der gesunden Lehre zuwider ist. Das heißt, wenn wir die Liste vervollständigen wollen, dann brauchen wir nur zu fragen, was ist gegen das Evangelium? Was ist gegen die gesunde Lehre des Neuen Testamentes? Was ist gegen das Wort Gottes schlechthin? Und Weiter, das sonst der gesunden Lehre zuwider ist, nach der guten Botschaft der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das Evangelium des herrlichen und seligen Gottes. Was ist ein seliger Gott? Ein froher Gott. Ein Gott, der froh ist. Selig, Makarios. Froh sein. Selig sind die Sanftmütigen, selig sind die geistlich arm sind oder arm im geistlichen Bereich. Makarios, es gab einmal einen Bischof, der hieß so. Das ist das Wort für Seliger. Ein Seliger ist es, das heißt, er hat Grund, wirklich froh zu sein. Wenn er es heute nicht ist, dann im Blick auf morgen, denn sie werden Gott schauen, heißt es, ja. Oder sie werden das Land erben. Im Blick darauf kann man sich jetzt auch freuen, auch wenn die Tränen rollen. Ein Seliger, das heißt jemand, der ein Recht hat, der Grund hat, sich zu freuen. Und jetzt wird Gott ein Seliger genannt. Wer hat ihn selig gesprochen? Und darum geht es nicht. Ja. Es geht darum, dass Gott in einem Lande wohnt, in einem Bereich, wo lauter Freude ist. Nichts trübt dort die Atmosphäre. Sind unsere Lieben dort? Sie sind angekommen. Keine Traurigkeit, kein Schatten, kein Funken von Lieblosigkeit. Ja. Nur echte, tiefe Freude, Ruhe. Nicht leere Freude, nicht leere Friede, sondern gefüllter Friede. Sinnvoller. Freude an Jesus, Freude an Gott, Freude an den Engeln. Und die Engel freuen sich über Gott. Und beten ihn an Tag und Nacht. Ich habe einmal gehört, dass im Alten Testament oder zur Zeit des Alten Testamentes, zur Zeit des Tempels, es im Tempel nachts einen Chor gab. Mir fehlt der Beleg dafür, aber ich finde es wunderschön. Nachts habe ein Chor im Tempel gesungen. Keine Versammlung, nichts, weil im Untergrund man sich versammeln musste, sondern weil Gott im Tempel wohnt und man hat ihm einfach gesungen. Das hat einen Sinn. Also, wer eine kleine Versammlung vor sich hat, Mut. Wir singen nicht nur für die, die da sind, auch für den Herrn Jesus, der da ist, und für unseren Herrn. Also, er ist ein seliger Gott. Und dieser selige Gott hat oder hält eine Freude für uns in Aussicht, die vom Kreuz herkommt und von dort her möglich ist. Dieser herrliche, selige Gott hat eine Botschaft für uns. Und an dieser Botschaft wird Sünde, Fehltritt gemessen. Alles, was dieser Botschaft nicht entspricht, was nicht mit dem Ziel übereinstimmt, das gilt als Sünde. Muss man da lange fragen, ist dies oder das Sünde? Hier ist der Maßstab. Viele Leute wollen jetzt ganz deutlich wissen, ist dieses Sünde? Ja. Köpfchen brauchen. Köpfchen. Überlegen. Hält es stand dem Maßstab des Evangeliums entsprechend? Führt es zur Freude eines seligen Gottes? Führt es in die Herrlichkeit? Ist es etwas, das in den Himmel passt? Oder wäre es ein Fremdkörper dort? Gesunde Lehre ist der Maßstab. Weiterhin, Paulus macht deutlich, wir haben, um unsere Verantwortung zu wissen. Er fügt noch hinzu in Vers 11, nach der guten Botschaft, mit der ich betraut worden bin. Und noch einmal wiederholen wir, Gott hat sie ihm anvertraut und in diesem Auftrag liegt enthalten, dass er diesen Auftrag anderen anvertrauen soll. Und das tut er. Er reicht diesen Auftrag weiter an Timotheus. Timotheus soll ihn wieder weiterreichen und die sollen es weiterreichen bis auf uns. Und wir sind jetzt betraut mit dieser Botschaft. Wir schulden es unserem Herrn, dass diese Botschaft in rechter Weise weitergetragen wird. Damit das Ziel Gottes erreicht wird im Leben eines jeden Einzelnen. Kolosser Kapitel 1, eine wunderbare Stelle. Ende des Kapitels. Überhaupt eine schöne Stelle. Ich möchte beginnen zu lesen mit Vers 25. Kolosser 1, 25. Deren Diener ich wurde, nach der Verwalterschaft Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes ganz auszurichten. Er möchte also seinen Auftrag bis in alle Einzelheiten wahrnehmen. Das Geheimnis, das seit Beginn der Weltzeiten und der Geschlechter verborgen gewesen ist, jetzt aber geoffenbart wurde seinen Heiligen, die Gott kennen lassen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter denen, die von den Völkern sind. Übrigens, für die eine Übersetzung haben, wo dort Nationen steht, das ist eine Fehlübersetzung. Das griechische Wort heißt Ethnos oder im Mehrzahl Ethne, bedeutet aber nicht Nationen. Das Griechische hat kein Wort für Nation. Das Wort bedeutet an vielen Stellen, manchmal bedeutet es Volk, auch das Volk Israel ist eingeschlossen, auch Israel ist Ethnos als Volk. Aber sehr oft bedeutet es die Menschen, einzelnen Menschen in den Völkern, wo immer sie auch sich befinden. Das heißt, Paulus hat es nicht mit Völkern als solchen zu tun oder mit Nationen, sondern mit Menschen, die verloren gehen, wo immer sie sich befinden, in jedem Volk, die Gott kennenlassen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter denen, die von den Völkern sind. Welcher Reichtum, nicht das Geheimnis, sondern der Reichtum des Geheimnisses, Christus in euch ist. Komma oder Doppelpunkt. Die Hoffnung der Herrlichkeit, wie wir es auch in 1. Timotheus 1 hatten, Christus, die Hoffnung, den wir, und jetzt kommt etwas Besonderes für die Verkündigung des Paulus. Was verkündet Paulus? Christus. Christus als Evangelium. Christus ist für ihn Evangelium. Man vergleiche Philipper Kapitel 1, etwa die Verse um 15, 14, 15, 16 dort. Christus in euch ist, Entschuldigung, Vers 28, den wir als Botschaft verbreiten, wobei wir jeden Menschen, merken wir auf den Umfang, dreimal jeder, wobei wir, das heißt, wenn er die Botschaft ausrichtet, die Christusbotschaft, die Botschaft, Doppelpunkt, Christus, was tut er dann? Wobei wir jeden Menschen mahnen, zweitens, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir, zum dritten Mal, jeden Menschen darstellen als Vollendeten, das heißt, als ans Ziel angekommenen in Christus Jesus, dahin ich auch arbeite, wobei ich ringe nach seinem Wirken, das heißt seinem Wirken entsprechend, nach dem Maß seines Wirkens, welches in mir wirkt in Kraft. Das ist ein Missionar. Das heißt Missionar sein. Jeden Menschen, er kommt nach Athen, wo sind die Menschen? Jeder Mensch ist sein Ziel. Jeden Menschen möchte er mit dem Evangelium erreichen. Ihn möchte er am liebsten begleiten mit der Botschaft, bis er sicher ist, dass er dort ankommt, ans Ziel ankommt. Nicht nur Menschen für Christus gewinnen, nicht nur die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium. Jeder Mensch ist Gegenstand der Predigt des Evangeliums und nachdem er das Evangelium angenommen hat, ist er Gegenstand sorgfältigster Seelsorge, sodass er reif wird und Christus ähnlich wird und eines Tages zusammen mit Paulus dort vor Jesus stehen kann. Das ist das Anliegen des Apostels Paulus. Er will das Ziel erreichen. Nach der guten Botschaft, mit der ich betraut worden bin. Gott schenke uns ein Herz, einen Sinn, der sensibel ist für diesen Auftrag, für den Willen Gottes hier, dass wir nicht gleichgültig werden, einfach so dahinleben für uns selbst. Gott schenke uns eine heilige Furcht, eine tiefe Liebe zu unserem Gekreuzigten, damit es uns ein Anliegen ist, dass jeder es hört und jeder, der es gehört hat und angenommen hat, dort ankommt.